Episode 142. Ronaldinho. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mal wieder mir gegenüber im Kastel sitzt der Stefan Becker-Adelmann. Hallo Stefan Becker-Adelmann.
Hallo Alex Stegisch, servus.
Das mit dem Online-Intro muss ich, glaube ich, noch ein bisschen üben. Das war jetzt nicht perfekt gefädelt. Wenn das Kamerakind Robert mitkriegt, da gibt es eins auf die Finger.
Da gibt es eins auf die Finger, ja. So wird es sein.
Das braucht er nicht. Ansonsten, ja, wir machen natürlich aus der Not eine Tugend. Wir haben gesagt, bevor wir jetzt nicht podcasten, podcasten wir lieber online.
Genau, so ist es. Und nachdem das letzte Mal so wunderbar funktioniert hat, haben wir gesagt, geben wir dem Ganzen wieder eine Chance. Und heute haben wir gesagt, okay, Technik-Check. Und heute ist natürlich wieder ein Thema da, wo wir sagen, das hat uns ja in der Vorbereitung beide schon sehr viel Lächeln auf die Lippen gezaubert. Denn heute geht es um niemand Geringeren als Ronaldinho. Nachdem wir ja schon vor einigen Episoden eine eigene Schwerpunktepisode über R9, über den echten Ronaldo gemacht haben, geht es diesmal um den Ronaldinho, also jenen Spieler, der vermutlich mehr als jeder andere für Jogo Bonito steht.
Das auf alle Fälle, ja.
Für ganz viel unfassbare Skills und das vielleicht schnellste und lockerste Fußgelenk in der Fußballgeschichte. Also ich freue mich schon sehr drauf, diesen Mann mit seinem durchaus, wie soll ich sagen, bewegten Lebenswandel heute mal die Bühne zu bieten.
Ja, das passt sich auf jeden Fall ganz gut. Wie du schon gesagt hast, Jogo Bonito ist natürlich so, für alle, die das nicht kennen, das ist das schöne Spiel. Da gab es auch total coole Werbespots rund um Eric Cantona, rund um Nike. Und der Ronaldinho war natürlich auch einer der Protagonisten. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es dir in der Recherche gegangen ist, aber du siehst halt wirklich auch nur Fotos vom Ronaldinho, wo er lacht und gut drauf ist und es macht einfach sehr viel Spaß, ja.
Außer vielleicht dort, wo er gerade in ein paraguayanisches oder paraguayisches Gefängnis abgeführt wird, aber zu dem vielleicht später dann noch mehr.
Aber selbst dort gibt es, glaube ich, positive Geschichten. Ich sage nur so viel, 5 Tore, 4 Assists, mehr wird er später verraten. gut, davor, Stefan, schauen wir ja immer in die breite Fußballwelt und nehmen so mit, was halt in der Welt und aber auch in der Spielfreiwelt so alles passiert ist. Als einen Punkt hat uns einmal ein Hörer darauf hingewiesen, dass wir in der letzten Folge noch von einer veralteten Regelform gesprochen haben, nämlich dieses von Kopf zu Hand ist kein Elfer und so weiter, oder ist kein Foul, Freistoß. Das stimmt nicht so, sondern das ist grundsätzlich tatsächlich mittlerweile seit 2021, glaube ich, geändert. Ich habe keine Ahnung, was für Auswirkungen dass das bei der Regelauslegung beim Spiel zwischen United und Arsenal gehabt hat. Aber ja, das haben wir nicht ganz korrekt recherchiert.
Ja, und auf jeden Fall disqualifiziert die das für jegliche Form von Video Assistant Referee Karriere. Also die, glaube ich, der Zug ist endgültig. Cool. Mit deinen Regelmängeln, die du da dann darlegst, ist das immer wieder mal ein Grund, dass es unabhängig von vielen anderen Gründen, warum du vermutlich kein Video Assistant Referee mehr wirst.
Ich finde das total konsequent. Ich finde nur, man müsste in die echte Welt auch übertragen. Also wenn ich mit Nichtwissen und Fehlinformationen glänze und entsprechend vom VR-Dienst abzogen wäre, ist das absolut legitim, solange man das mit den ganzen Schiris, diese Scheißfallentscheidungen treffen, auch machen. Ja? Also aktuell bin ich nicht gut anzusprechen auf den VR. Mit den Leistungen, die es in letzter Zeit passiert sind, bin ich einfach nicht zufrieden. Wirklich nicht. Aber gut, das wird vielleicht ein eigenes Thema, weil irgendwann werden wir uns dem VR-Thema ja mal erneut annehmen müssen. Einmal haben wir das ja schon gemacht, das hat es in der Zwischenzeit viel getan. Vielleicht können wir das nochmal neu aufbereiten. Ein anderes Thema, das ich mitgebracht habe, aus der weiten Fußballwelt, lieber Stefan. Nächstes Jahr, wenn alle Sterne günstig stehen, und da steht halt auch dabei, dass United einen internationalen Bewerb gewinnt, aber wenn alles richtig laufen könnte, dann wäre es theoretisch möglich, dass die Premier League einen 11. Startplatz hat, der international spielen darf.
Einen 11.?
Platz 11. Und diesmal bin ich mir sicher, weil
als Quelle haben wir jetzt schon 10 Plätze zur Verfügung für internationale Geschichten.
Naja, du musst halt, weißt du, du kriegst Zusatzplätze, wenn du die internationalen Bewerbe gewinnst. Und theoretisch geht da ja noch viel, nicht? Arsenal kann die Champions League gewinnen. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich keinen Plätze sage. Ich glaube, United spielt in der Europa League. Und haben es nicht noch irgendwann in der Conference League
an. Ja, das weiß ich tatsächlich gar nicht, ne?
Weiß jetzt
wie
auch nicht.
Ist das so? Okay, das ist ja spannend. Das heißt, selbst für die Spurs, naja, viel geht nicht mehr, aber theoretisch kann er
sicher, Chelsea ist in der Conference League, ja.
Ein Sprint auf den letzten Metern vielleicht sogar den Spurs noch retten.
Genau, und nach den ganzen Peinlichkeiten aus Österreich, wo irgendwelche Vize-Cup-Sieger international dann gespielt haben, hat die UEFA ja gelernt und gesagt, na, wenn man den Cup-Bewerb nicht gewinnt, dann geht ja dieser internationale Startplatz aus dem Cup-Bewerb in die Meisterschaft über. Mhm. Das heißt, theoretisch, wenn alle, die eh schon in Plätzen, United muss auch in den Plätzen 1 bis 10 sein. Also es reicht nicht nur, dass sie die Europa League gewinnen, sondern müssen auch da vorne drinnen sein, dass sie ja über die Meisterschaft auch einen Platz kriegen könnten. Aber es geht sich halt rechnerisch noch aus und das wäre natürlich sehr witzig grundsätzlich, wobei man dann die Frage halt stellen muss, ist es nur lustig, amüsant oder ist es dann eher verdient? Weil wenn du alle drei Bewerbe gewinnst und halt entsprechend auch historisch gesehen sehr viele Punkte hast, passt es dann, dass elf engländische Vereine in der Premier League spielen?
Es klingt jetzt schon noch sehr, sehr viel, wenn mehr als 50% aller Teams quasi international spielen. Ich sage mal, die Bewerbe haben sich unterschiedlich positioniert. Die Conference League ist jetzt dazu da, um den kleineren Verbänden, also ich sage, nehmen wir Mission Conference League Sieg für den SK Sturm, darauf warte ich. Aber ich sage mal, es ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, wenn du dann sehr viele englische Vereine dann auch noch hast, die in der Conference League dann auch noch auftrumpfen oder was noch immer und so quasi den Titel auch noch unter sich ausmachen.
Ja. Ich habe mir gerade die Tabelle angeschaut, Platz 10 und 11, das wären gerade Bournemouth und Brentford, beziehungsweise auf 12 und 13 im Palace und United. Jetzt der Palace international spielen zum Sinn, das hätte natürlich dann schon wieder irgendwie
was. Ein Reiz hat es auf jeden Fall, nur wie gesagt, es verdient sich auch der zweite aus, jetzt sagen wir mal, aus der Slowakei oder der dritte aus Kroatien sein Leiberl, sage ich mal, in dem Wettbewerb.
Ja, hast wahrscheinlich nicht ganz unrecht. Gut, Stefan, die internationalen Sachen sind vorbei, das heißt, wir kommen jetzt gleich mal zu unserer ersten Rubrik.
Das Getränk der Episode.
Stefan, jetzt ist es so, nachdem wir geografisch getrennt sind und ich mal wieder Kosten und Mühen gescheut habe, habe ich ein Getränk der Episode und du nicht. Und das ist natürlich grundsätzlich unfair. Also das ist mir völlig bewusst. Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Ja, trink nur aus Protest aus dem Wasser.
Du kannst dich nicht einfach als Gerechtigkeitsfanatiker bezeichnen. Du musst dich schon
das ist, nur das ist das einfach, Wunderbare an einem eigenen Podcast. Du kannst nein,
man
das
kann nicht, man bezeichnen, kann nicht, was nur, du willst. Nur weil man es wiederholt, wird man nicht so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Ja. Also ich finde es nicht, ich glaube schon, dass du jemand bist, der dem Gerechtigkeit wichtig ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass du für Gerechtigkeit überall einstehst, aber auch erst recht kein Gerechtigkeitsfanatiker bist.
Ja, das ist halt deine Meinung. Und okay, die Tatsache, dass du das nicht beweisen kannst, stärkt nur meine Argumentationskette.
Ja, das stimmt natürlich.
So habe ich es gelernt in den letzten halben Jahren. Ja, jedenfalls in der Vergangenheit war es so, es gibt sehr viele treue Spielfreihörerinnen und Hörer, die uns zwar gut und aufmerksam zuhören und uns auch regelmäßig im Sinne des Getränks der Episode ein Getränk zukommen lassen, aber uns Bier schicken. Das heißt, sie hören uns zwar zu, aber sie hören uns nicht gut genug zu, dass sie wissen würden, dass du ja kein Bier trinkst. Jetzt habe ich Liter um Liter Bier schon weggeschüttet in unserem grundsätzlichen Studio.
In die Kehle also, hinein, ja.
Ja, schon wieder getränkte Episode, kein Mensch trinken auf Sendung, gluck, gluck, gluck und weg war es. Ja? Und dieses Mal habe ich mir gedacht, na gut, ich mache so einen Spagat. Ja? Ich habe da bei mir ein alkoholfreies Bier, sehr linienbewusstes alkoholfreies Bier, hat 68 Kalorien auf der Dose.
Super, das ist linienbewusst.
Und ich muss wirklich sagen, ich weiß ja, dass du kein Bier trinkst, aber ich weiß ja, dass du gewisse Formen von Radler trinkst, wenn sie absolut nicht wie Bier schmecken.
Ja.
Das schmeckt mehr wie Wasser als wie Bier. Ja.
Okay.
Also ich muss es heute allein trinken, ich mache es jetzt auch gleich auf, lass es mal kurz zischen.
Es fühlt sich gerade ein bisschen an, wie bei einer Party zuzuschauen, was nicht, oder keine Ahnung, irgendwie bei einer Party zu sein und du kommst nicht wirklich mit wem ins Reden. So fühlt sich das jetzt gerade für mich ein bisschen an. Alle immer riesen Gaudi und ich sitze da so und denke mir, hey, hi.
Herzlich so alles, ob du aus Erfahrung sprichst. Ich wollte jetzt jedenfalls den Geschmackstest live auf Sendung machen. Ich habe jetzt gekostet, mit der Intention, außer zum Schmecken, ob das jetzt nach Bier schmeckt oder eh nicht nach Bier. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Es könnte sein, dass es für jemanden,
der kann... Das macht dich zum absoluten Bierkenner, wenn du das nicht sagen kannst.
Naja, Mir schmeckt schon, sonst hätte ich es ja nicht daheim. Ich glaube, ich werde das nächste Mal, wenn du mich privat besuchen kommst, weil ich habe das tatsächlich oft daheim, werde ich kosten lassen. Dann wirst du das entscheiden, wenn wir das auf Sendung nachreichen, ob alkoholfreies Bier, soll man die Marke nennen, sicher. Der Marke Brewdog Punk AF, also das steht wahrscheinlich für as fuck. Ich weiß nicht, ob alkoholfreies Bier tatsächlich Punk as fuck sein kann, aber das muss ich eh nicht ausmachen, das müssen Sie, die Herren und Frauen vom Marketing von Brewdog überlegen. Jedenfalls, ich werde dir dann kosten lassen, ob das deinen Nicht-Bierdurst stillt.
Bin ich jetzt sehr gespannt. Die Vermutung
Ja.
ist, dass es das nicht machen wird.
Wie schaut es mit so einem Gösser alkoholfrei aus? Mag's auch nicht, oder? Aber das schmeckt ganz anders, als wie so alkoholfreies
Okay.
Gösser.
Ich
Also,
bin gespannt. Ich werde dem Ganzen auf jeden
es
Fall
ist
eine Chance
nämlich
geben.
ein IPA, also ein Indian Pale Ale, und die schmecken ja sehr fruchtig. Die schmecken
Ist das
tatsächlich
so?
so. Drum, werden wir schauen. Werden wir zu einem
Wuchtig,
späteren Zeitpunkt.
fruchtig?
Wuchtig nicht. Wuchtig ist an diesem Bier absolut gar nichts. Aber drum, es hindert mich daran, unter der Woche einfach so irgendein Bier zu trinken, sondern stattdessen trinke ich ein 60 Kalorien alkoholfreies Bier, bin dann aber auch wirklich gesättigt nach Abend.
Du bist gesättigt und hast was für die Linie getan.
Hoffentlich.
Ja.
Und damit hätte ich gesagt, gehen wir schon über zur nächsten Rubrik, oder? Und das
Oh
sind die großen 10.
Wird die Sendung kosten? Die Großen! Die Großen! Die Großen! 10, yes, ja!
Yes, ja. Die großen 10, wenn wir sie wieder umblättern, Tricks, die wir auch gerne kennen würden.
Genau so ist es. Nachdem wir
Stefan,
gesagt,
erklär mal, um was es da überhaupt geht, bitte.
nachdem unser heutiger Protagonist ja ein Meister des Spiels mit dem Ball ist, haben wir gesagt, okay, was sind die 10 Tricks, die auch wir gerne können würden? Und das funktioniert so, dass du, lieber Alex, 5 Antwortmöglichkeiten hast, ihr 5 Antwortmöglichkeiten. Gemeinsam ergibt es die großen 10 und wir wissen nicht, was der jeweils andere hat. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt, was du alter Triplanski, dir für Tricks ausgesucht hast, die du auch sehr, sehr gerne können würdest. Und das
Aha.
natürlich legt jetzt nahe, wenn wir sagen, das sind die großen 10 Tricks, die wir gerne können würden, dass wir sie aktuell nicht oder nicht gut können.
Genau,
Ne? Das ist ja
tatsächlich haben
rein
wir das.
vom Sprachlichen her legt es das nahe.
Ja, tatsächlich ist das mal nicht so doppeldeutig, wie ich sonst gern unsere großen Zehen auslege. Also ich habe es genauso verstanden, wie du das jetzt gerade erklärt hast.
Man kann es als doppeldeutig auslegen, was du tust. Man kann es aber auch als Themenverfehlung, haben wir das früher bezeichnet. Also ich mag das, ich werde das meinem Sohn beibringen, wenn er Themenverfehlung hat, sagst du einfach, nein, das ist ganz doppeldeutig ausgelegt, die
Ja,
Aufgabenstellung.
klar.
Ja, finde ich
Ich finde
gut.
es sowieso, dass ich vielleicht ein bisschen Einfluss in seine Argumentationsfähigkeit haben sollte. Da kann er dann das eine oder andere Mal so richtig auf die Nerven gehen. Umgekehrt muss ich sagen, wappne ich ja ganz gut auf das elterliche Dasein, weil den Blödsinn, mit dem du mit mir schon mitmachen hast müssen, da bist du ja bestens vorbereitet auf das, was noch kommt. Ja.
Das stimmt, das stimmt.
Ja. So, meine Bezugs- und Vaterersatzfigur Stefan. Ich hätte gesagt, Episode 142, ich darf anfangen.
Okay.
Und was für einen ersten Trick ich tatsächlich gerne mal lernen möchte.
Ja, so funktioniert das nicht. So funktioniert. Du musst sagen, mein Platz 5.
Mein Platz 5 der großen 10 Tricks, die ich selbst gerne lernen wollen würde, ist.
So hast die Kategorie nicht.
Was?
Die
Sicher?
großen 10 Tricks, die wir auch gerne können würden. Du
Ja,
musst schon
können oder lernen ist ja wohl das Gleiche, oder?
beim Skript bleiben,
Ah,
lieber
Gott.
Alex Stegisch.
Ja, gut. Aber für
So,
Social Media
probier's
Reels
nochmal.
mache ich jetzt
Probier's
nochmal.
nochmal.
Mein Platz 5 der großen 10 Tricks, die wir auch gerne können würden, ist, dass ich gern am Ball, der aus der Luft kommt, weit daherkommt, immer stoppen kann. Das
So
ist für mich
im Maradona-Stil, so den Ball immer sie auf oder man es einfach am Seitenwechsel stoppen können. Also wir sammeln für den Basics.
na, also einen klassischen Ball kann ich schon stoppen grundsätzlich und meistens auch irgendwie gut, aber es geht ja darum, dass wir das in einer Qualität lernen und kennen wollen, wie man es halt im Fernsehen sehen. Und genau das mache ich, siehst du, kennst mich eh gut, genau das meine ich. Da kommt irgend so ein Ball daher, ewig hoch, über die Schulter drüber, du streckst den Haxen irgendwie viel und der Ball soll nach Möglichkeit bitte am Fuß kleben bleiben und nicht 17 Meter in Seitenout gucken. Bei mir ist eher zweiteres 17 Meter in Seitenout und entsprechend hätte ich das gern, dass ich das so kann, wie ein Maradona, wie ein Messi, wie ein Thierry Henry. Einfach so den Rohstoffen mitnehmen quasi gleich. Und das,
ja.
Und das, weißt du, bei mir gelingt das halt einmal unter 10.000 wahrscheinlich ungefähr.
Ja.
Dann hätte ich ja gern 90 aus 100.
Mhm. Ah, okay.
So.
Mhm. Ja, gut.
Passt einmal so weit?
Ja.
So, Stefan, dann bitte jetzt.
Mein Platz 5. Ein Trick, den ich unbedingt können möchte, ist dieser Spin, den der Anthony immer macht.
Oh Gott.
Weil dann könnt ihr nämlich, wenn ihr mal spielt, und das passiert ja nicht mehr oft, zumindest für ein paar Sekunden den Leuten extrem auf die Nerven gehen.
Ja.
Also ich stelle mir da ein bisschen so vor, das heißt ja nicht, dass ich deswegen, wenn ich den Trick kann, irgendwie besser Fußball spielen kann. Und wenn man jemand ist, der eigentlich, ja, okay, ist Fußball spielt, aber dann immer diesen einen Trick auspackt. Ich glaube, du bist instant die absolute Hassfigur am Platz. Also, der Anthony Spin wäre definitiv was, das ich sehr lustig finden würde, wenn ich den kennen würde.
Sehr gut, sehr gut. Ja. Ich muss ja sagen, ich habe das auch in meiner Liste kurz oben stehen gehabt, aber mit einer ganz anderen Begründung. Ich habe nämlich ganz konkret vorgestellt, es wäre doch gut, wenn ich das kennen könnte, nur um dir zu nerven.
Ja, es geht ein bisschen, es schlagt ein bisschen in die Kerben, dass ich das eigentlich, ich spüre selten irgendwo noch Fußball. Es wäre eher so, dass ich bei dir in der Redaktion einfach den Ball halt und die ganze Zeit den Anthony-Spin mache und da irgendein Equipment umhaue oder irgendwas.
Ja, sehr gut. Es hat mich so stark an das erinnert, dass in deiner Gegenwart Würstel nur mit Ketchup ist, weil nicht weil es mir schmeckt, sondern weil ich weiß, dass es die nervt.
Ja, es ist.
Herrlich.
Ja, es ist einfach peinlich. Aber
zu meinem Frankfurter kann. Bitte ein Ketchup dazu. Ja, sicher wie die Augen von Stefan hinter dem Gebinde da irgendwo verschwindet vor lauter Rollen. Ja.
Du bist ja immer auf den Social Media Plattformen dieser Welt unterwegs. Mach einmal eine Umfrage in unserer Community. Wer seine Würstel, egal ob es jetzt ein Frankfurt oder Bratwürstel ist, mit Ketchup ist und wer es mit Senf ist. Und dann wirst du merken, in welcher
ja, ich esse es ja grundsätzlich auch mit Senf, ich esse es ja nur in deiner Gegenwart mit Ketchup, weil ich weiß, dass dich stört. So, Platz 4, Stefan.
Ja, was ist dein Platz 4?
Wären irgendwelche Tricks beim Gabeln.
Bitte?
Irgendwelche Tricks beim Gabeln. Ich muss mich beim Gabeln, ich kann gar nicht so schlecht gabeln, aber ich kann auch nicht gut gabeln. Ich muss
Ball
mich so
hochhalten für alle die uns vielleicht
Kippi-Appis sind es im Englischen, ein sehr liebes Wort, finde ich, die Kippi-Appis. Und ich kann sie ein bisschen abkippen, die Kippis, aber ich kann nichts mehr dabei machen. Also ich muss mich so konzentrieren, so vertieft gabeln, maximal vielleicht einmal, wenn er blöd fällt, mit dem Knie oder mit der Schulter noch ein bisschen korrigiert. Aber Tricks kann ich wirklich keine.
Aber was schwebt er da für, jetzt geht's nicht um mich, was schwebt er denn da so vor für ein Trick?
Ja, keine Ahnung, kann man ja so ein, weißt du, was halt die Flippigen so machen, so ein Around the World oder so.
Okay,
mal so Aufgabeln auch richtig schön, weißt du, so
tap, tap, tap. Aber richtig schön Aufgabeln, okay.
Ja, ich würde das halt immer aufwärmen, mir das Gefühl, dass jeder...
Ich glaube, dass du dafür zu kurze Beine hast. Ich glaube, das wirklich.
Warte mal, ich muss jetzt aufpassen, wie das formuliert. Nein, ich sage lieber nichts. Okay. Ja. Du willst mir da gerade was unterstellen, was nicht okay ist, mir zum Unterstellen, finde ich. Aber
was dann nicht okay ist, zum Unterstellen? Ich finde, das ist einfach schwierig. Dass
willst du sagen, dass mein Körper nicht ausreichend dafür geeignet ist, gescheit zum Gabeln?
Nein, ich finde ganz
einfach. So,
du bist jetzt, wenn ich ganz viel Leute hinstelle, du bist jetzt nicht jemand, der extrem lange Gazellenbeine hat. Habe ja ich auch nicht.
Ja.
Aber ich glaube, dass das halt für gewisse Tricks einfach nicht förderlich ist, wie zum Beispiel, wenn du gabelst und dann halt versuchst, noch irgendeinen, keine Ahnung, einen Übersteiger zu machen während dem Gabeln. Das geht halt leichter vielleicht, wenn es, oder vielleicht da ist mehr.
Nein, es wird. Mir ist ja recht, mir ist ja jeder Ausrede recht. Das heißt, grundsätzlich kennen die das eh, aber mein Körper lässt es leider nicht zu.
Das ist das Hauptargument für viele andere Sachen.
Ja. Kann ich mich von meinem eigenen Körper eigentlich distanzieren? Ich
weiß nicht, was die bei der Rapid-Pressesprecher nachfragen. So, das müssen wir bei Rapid nachfragen. Ich gehe mal ganz stark davon aus.
Ja, so, Platz 4 mit dir, Stefan.
Aber ich glaube, das sind dann außerkörperliche Erfahrungen, wenn du dich von seinem eigenen Körper distanzierst. Also da bin ich mir dann nicht sicher.
Rapid-Management besteht auch hauptsächlich aus außerkörperlichen Erfahrungen.
mein Platz 4 der großen 10 Tricks, die wir auch gerne können würden, ist ein ganz besonderer Freistoßtrick, und zwar der Freistoßtrick des SC Weiz. Kannst du dich noch erinnern?
Ich kenne zwei von drei Leute, die den ausgeführt haben. Ja,
also Also für alles, ich meine, viele von euch da draußen im Äther wird es wahrscheinlich was sagen, wenn man sagt, der Freistoßtrick des SC Weid, mit dem es der oststeirische Regionalligist, selbst glaube ich auf die Titelseite der Sun oder was auch immer geschafft hat. Das schafft man meistens nur, wenn man, keine Ahnung, irgendwelche großen Drogenprobleme hat oder sonst irgendwas an Seitensprung oder was auch immer aufgedeckt worden ist. Und auf jeden Fall hat es der SC Weiz dort auch hingeschafft, weil dieser legendäre Freistoßtrick bei einem Heimspiel, wo sie vor der gegnerischen Mauer noch zwei eigene Spieler hingekniet haben, um quasi eine, was ist es dann, eine Vormauer zu bilden oder was auch immer.
Ja.
Und ich würde es insofern gern kennen, weil es erfordert eine hohe Schussgenauigkeit, dass du genau den Kopf der Mitspieler triffst, wenn du so einen Freistoß ausführst.
Ja, ich finde alles in der Sache super. Ich habe mir sofort nebenbei aufgeschrieben, dass das in unseren Newsletter packen wird. Also für alle, die unbedingt wissen wollen, wie dieser Freistoßtrick genau ausgeschaut hat, da werden wir auf jeden Fall ein kleines Schmankerl in dem Steilpass, so wie unser Newsletter heißt, einbauen. Das heißt, wenn ihr auf spielfrei.de geht, könnt ihr den Newsletter abonnieren und dann kriegt ihr solche und andere Dinge direkt ins Postfach.
Freihaus.
Freihaus. Spielfreihaus. Ha! So, Platz 3, Stefan. Meiner großen 10 Tricks, die ich auch gern können würde, ist den Ball so mit quasi zwischen Armfuß und dem Ferser zusammenklemmen und über den Kopf drüber ziehen. Weißt du, was ich meine?
Ja, gefällt mir. Ja. Gefällt mir,
Ich kann das im Stehen meistens. Also wenn ich bei Fußballtricks sage, ich kann was, dann heißt das ausschließlich, dass man es öfters gelingt, dass es mir nicht gelingt. Also das ist das absolut höchste der Gefühle. Ja. Also im Stand geht das, aber ich kann das natürlich überhaupt nicht im Lauf. Ja.
Du meinst eigentlich den anderen Einserschmäh, dass du halt versuchst, halt quasi, was die Brasilianer, wenn sie an der Eckballfahne machen, versuchen, sie genau da rauszuwinken.
Der Costa bei den Bayern, erstes Spiel.
Ja, Douglas Costa. Na, hast du Douglas Costa?
Ja, irgendwie so, ja. Erstes Spiel, zack, Einwurf, kriegt einen Ball, haut ihn gleich mal drüber, fasst die Bude ein. Nie wieder, auch nur einziges Mal so gut gespielt, aber den hat er einmal kennen, ja.
Habe ich tatsächlich sehr häufig funktioniert, habe ich einfach kognitiv und motorisch nicht zusammengebracht, den Trick.
Na, geht sich nicht aus. Also es ist auch nicht so, dass ich sage, boah, das brauche ich jetzt nur mehr ein bisschen feinschleifen und da gehe ich jetzt aus. Das ist meistens so, dass ich den Ball gar nicht mal aufheben kann, ja, weil er gar nicht mehr zwischen meine Füße ist.
Ich habe tatsächlich, wenn ich kurz überleiten darf, ich habe mit meinem Platz 3 eine sehr ähnliche Auswahl und es ist quasi die, jetzt in Pokémon-Sprech, quasi die vorgelagerte Entwicklungsstufe. Und zwar würde ich gerne den Trick kennen, der viel zu selten mittlerweile angewendet wird, dass man, keine Ahnung, zum Beispiel auf der Seitenauslinie steht, den Ball einfach nur zwischen den beiden Beinen einspannt, also zwischen den beiden Füßen einspannt und dann quasi losspringt. Das war so ein Trick, den man hin und wieder in den 90er Jahren gesehen hat, dass ein Spieler zum Beispiel bei der Eckballfahne oder was auch immer gestanden ist, beim Seitenout, und dann greift quasi der Verteidiger an und was der andere Spieler macht, ist quasi, er nimmt den Ball zwischen die Füße und springt einfach los.
Aha, ich kann dessen, ja.
Muss ich das sagen?
Kann man nicht so richtig verstehen, ja.
Ja, weil du mir nicht zugehört hast. Ich habe gesehen, dass du wieder abgeschweift bist, du warst schon wieder irgendwo, keine Ahnung.
Nein, ich habe nachgedacht, wie du das meinst, aber der hat inzwischen, also ich kann mir schon vorstellen, wenn man den Ball zwischen die Füße einklemmt und springt, aber das ist dann die Ausführung vom Freistoß oder vom Einwurf oder was?
Nein, du stehst an der Eckballfahne und bist halt eingekreist von zwei, drei Gegenspielern und versuchst sie da rauszulösen. Und natürlich kannst du es irgendwie versuchen, besonders elegant zu machen, oder du nimmst einfach den Ball zwischen deine zwei Füße und springst einfach zwischen die Gegenspieler durch, hast du. Das hat es immer wieder gegeben. Das war so in den 90ern und in den 90er Jahren war das ein absolut großes Ding.
Ja, jetzt natürlich interessant, ob das regeltechnisch noch konform ist, ne? Dass man ja keine
sofort. Hat ja nichts mit Ballsperren zu tun.
Hat's nicht? Okay.
Ein Trick, das
nicht auf meine Listen geschafft hat, hast du das zufällig gesehen. In letzter Zeit gab es das wieder öfters, diese Gurus, die so einwerfen mit Überschlag und dann so richtig mit Spin einhören.
Das ist halt tatsächlich, ich weiß nicht, ob das nachgewiesen ist, dass das einen besonders positiven Effekt hat auf die Weite, aber ich halte das für ziemlich viel Show, muss ich sagen.
Ja, ist ja wurscht, oder? Ich meine, im weitesten Sinne geht es bei Tricks ja schon sowieso um Show. Ich meine, manchmal sind es effektiv
auch. Kommt drauf an, wenn du fragst, wahrscheinlich.
Ja, so, na gut. Kommen wir zu meinem Platz 2. Das ist der Zidane-Spin oder die Drehung, wie auch immer man sie nennt. Aber ich glaube, man denkt Zidane-Drehung und das ist sofort Klausermann. Hochgradig effektiv, deswegen taugt mir das auch so, weil Da geht es jetzt nicht darum, dass das ausschließlich elegant ist, obwohl es sehr elegant ist, sondern das funktioniert einfach richtig gut, um Gegenspieler zu überspielen.
Ich finde, Jude Bellingham macht das mittlerweile. Ich meine, er findet, glaube ich, langsam wieder sie zur Form zurück. Aber der ist ein bisschen der legitime Nachfolger vom Zidane, wenn es um diesen Move geht, finde ich.
Stimmt, ja. Aber Bellingham, hast du den Assist gesehen bei England für den Miles Lewis Kelly? Hallo, das war ein Pass.
War sehr fein.
Kann man so machen, ja. So, Platz 2 bei dir, Stefan.
Ja, ich habe tatsächlich auch noch einen echten Trick an Gurden. Und das geht ein bisschen auf unseren Protagonisten zurück. Und das ist der Elastico.
Ah, ja.
Und der Elastico ist ja der Trick, der ganz einfach erfordert ein extrem, extrem lockeres Fußgelenk. Und deswegen habe ich nie natürlich keinen, den Trick, wo du quasi mit dem Ball beginnst, in eine Richtung zu führen und dein Fußgelenk so schnell ist, dass du quasi den Ball in die andere Richtung umlenkt. Und du quasi dadurch durch ein, das ist so ein eleganter Trick, den du einfach bringen kannst am Feld, den die Gurden halt auch wirklich im hohen Tempo liefern können. Und das habe ich immer schon extrem cool gefunden. Aber ich glaube tatsächlich, dass mein Körper über keine einzige Muskelfaser verfügt, die schnell genug zuckt, um so einen Trick ausführen zu können. Aber Elastico finde ich großartig und würde ich extrem kennen. Versuche auf jeden Fall mal meinen Sohn beizubringen. Nur meistens funktioniert es halt nicht.
Ist voll geil. Ich finde, das größte Hürde bei so einem Trick ist, den kannst du auch nicht langsam probieren, weil du musst, das geht nur mit Geschwindigkeit und der Fuß muss diese Bewegung erkennen.
Ja, voll.
Sonst geht das nicht. Weil bei den meisten anderen Sachen, du kannst den Zidane-Spin kannst sehr, sehr langsam machen.
Ja.
Kannst immer, immer schneller werden. Aber mit Elastico geht sich das nicht aus, ne?
Nein, und ich glaube, du musst da auch, und für das war ich viel zu wenig Natural Kicker, das kann halt auch nicht aus dem Kopf ausgelöst sein. Das musst du spüren, dass du das jetzt quasi machst. Also das kann nicht sein, jetzt mache ich den anderen Schmäh, um das und das zu machen. Nein, ich glaube, du musst so ein Boatkicker sein oder Boatkickerin, dass du das einfach so drinnen hast in dir, wann was angebracht ist.
Das hast du jetzt sehr schön gesagt.
Sonst endest wie der Anthony, der sich einfach im Kreis trat die ganze Zeit.
Selbst das wäre zu schwer für uns.
Aber ich würde gesagt, würde gerne kennen.
Klar. Kann ich sehr gut nachvollziehen, wäre voll schön zu beobachten, wenn du da in der Gegend herum rennst und diesen Elastiker machst.
Es wäre so lustig. Ich glaube, ich würde meine Arbeitskollegen damit nerven, hin und wieder.
Voll gut. Mein Platz 1, Stefan, ist, ich habe vorher schon mal gesagt, ich möchte gerne Tricks beim Gabeln kennen. Es gibt einen Trick, den ich mir besonders cool gefunden habe, wenn Leute während dem Gabeln dann im Ball, im Genick, weil das nicht nur die erste Oststeiermark uns verstehen, wenn ich Knack sage, sondern im Genick, also da zwischen Schulterblättern und Hals, den Ball auffangen. Mhm. Das hat mich immer extrem beeindruckt. Ich mache so,
das ist sehr beeindruckend, ja.
Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, weil die müssen nicht nur wissen, die müssen nicht nur die koordinative Fähigkeit haben, abzuschätzen, wo der Ball ist, sondern dann musst du ihn auch noch fangen. Du musst ihm auch ein Tempo ausnehmen. Also wirklich.
Ja, aber ich glaube, auch da haben wir beide nicht die richtige körperliche Komposition. Wirklich. Das haben wir beide zu kurzen Hals.
Du musst ihm auch ausreden. Also es hat ja nicht alles so ein Stefan Meyerhofer Holzding
gerät. Nein, aber.
Keine Ahnung, einen Medizinball auffangen
also,
kannst du.
Nachdem, also. Wenn du kein Holz hast, hast du halt auch wenig Nacken, sag ich mal. Und es braucht schon ein bisschen an Nacken, damit du den Ball da hinlegen kannst.
Ja, das ist ja eher so drei Punkte, oder? Die zwei Schulterblättern und da irgendwo beim Kopf geht irgendwo Nacken darum. Aber ich glaube schon, dass du den eher so mit den drei Dingen quasi dann ein bisschen klemmst sogar, weil sonst geht sich das nicht aus.
Ja.
Aber du siehst mal wieder, wir sind Blinde unter den Blinden. Wir haben nicht einmal die Vorstellungskraft, wie das gehen kann. Wie soll man so einen Trick erlernen? Dann kommst du so wie wir aus der absoluten Prärie, kann dir das kein Mensch vorzeigen, ja? YouTube hat es heutzutage kannst du ja Skill-Moves-Videos schauen, auf TikTok, bis du fertig bist, ja?
Du kennst ja diese Erzählungen immer. Das war dann ein Kicker, der halt die ganze Zeit in seiner Jugend halt draußen war und sich dadurch halt alle Tricks der Welt kennengelernt, beigebracht hat. Hey, ich habe auch die ganze Zeit draußen gekickt und hab's auch nicht kennen am Schluss. Also das ist irgendwie deprimierend, finde ich.
Ja, aber das Problem wird bei dir gleich wieder sein wie mir. Du warst schon draußen, aber du warst halt das einzige Kind im Umkreis von 3 Kilometer. Und wer hätte es dann sagen sollen?
Wieso, ich wäre ja doch was Kinder gehabt.
Okay, dann war es bei dir nicht so schlimm wie bei mir. Ja, also ich rede mir halt ein, das ist den Umständen geschuldet. Bei mir ist
Hey, aber
die
du bist in der
Dichte.
Bronx von Anger aufgewachsen. Du warst ja, da waren ja überall Kids, oder?
Na, tatsächlich
Nicht?
nicht. Das war sehr, sehr dünn gesiedelt.
Okay.
Wurscht. So oder so, es sind jedenfalls, bei mir ist jedenfalls ein Trick, wo man rein die Vorstellungskraft verfehlt, wie man das überhaupt können sollte, geschweige denn, dass das selber ausführen könnte. Umso neidiger wäre ich drauf, dass man das vergönnt ist, dass ich mal ausführen dürfte. Stefan, Platz 1 bei dir.
Mein Platz 1, und zwar ist es meines Wissens der einzige Trick, der gleichzeitig auch neben seiner Effizienz auch dadurch besticht, dass er gewisse Angst auslöst. Beim
Ah,
anderen.
Tsubasa Ozora, super Schuss.
Na, aber
Kuchiro
du gehst in
Hyuga,
die,
super Schuss.
nein, du gehst in die richtige Richtung. Und zwar ist die Rede selbstverständlich
Teufelsdreier.
vom Dreieckschuss, besser
Ah.
bekannt als
Ja.
Teufelsdreier. Und das ist wirklich ein Trick, der unabhängig davon, dass er körperlich sehr, sehr anspruchsvoll ist, weil du, glaube ich, musst sicher 15, 20 Sekunden durchgehend in der Luft Rückwärtssaltos machen, ist es gleichzeitig eine extreme psychische Komponente, weil wenn man sich zum Beispiel den legendären Tormann Mario anschaut bei den Superkickers, der hat wirklich den rinnt aufgrund der Angstschweiß, aufgrund dieser Aktion runter. Und da kommt eine ganz dystopische, düstere Musik, die dann quasi hochfährt. Aber wie gesagt, er kann ihn halt dann irgendwann entschärfen, weil er einfach auf die Querlatten raufsteigt und dadurch leichter sieht, wer schießt von den dreien. Aber long story short, darum soll es nicht gehen. Ich hätte den extrem gern kennen, hat aber sehr viele Gründe gegeben, warum ich den nicht kann. Erstens einmal,
Also,
weil ich meistens allein gespielt habe dann natürlich.
nein, Entschuldigung, wir müssen bei den Basics anfangen. Erstens mal grundsätzliche Regeln der Physik. Menschen können nicht unendlich lang in der Luft schweben. Das geht
Ja, mit
nicht.
der Einstellung von dir sicher nicht. Da kann ich nichts machen.
Ja, okay. Aber ich
Wenn für
finde, man sollte bei den
die
Basics
Sachen
anfangen.
immer von vornherein nicht möglich sind, dann musst du mal ein bisschen offener werden,
Nicht
Stegel.
von vornherein nicht möglich sein, von vornherein physikalisch nicht möglich sein. Das ist eine wichtige Unterscheidung, aber es ist wichtig. Aber das ist mal der erste Punkt, ja, verstehe. Also das geht dann, was wären deine Gründe, warum es nicht geht?
Naja, ich habe immer eine gewisse Hemmschwelle gehabt, davon Salto auszuprobieren. Ich bin mir Angst gehabt, dass es mich aufschmeißt.
Ja, aber kann ja in dem Fall nicht passieren, weil du rotierst ja eigentlich, du machst ja keinen Salto, sondern du
Na, stimmt,
rotierst,
ja.
solange du willst, in der Luft.
Na, auf jeden Fall finde ich schade, dass Ronaldinho den auch nicht kennen hat. Sonst hätte ich es aber
Okay.
gut gefunden, weil
Stefan,
wenn es wer
ich
gekannt
glaube,
hätte, dann der.
so ist es. Ich glaube, wir müssen schon langsam abbiegen aus den großen Zehen der nicht nur für uns unmöglichen Tricks und reingehen in unser Schwerpunktthema.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Und zwar geht's heute eben, wie wir schon gesagt haben, um den Ronaldinho. Stefan, was ist denn das allererste, was du zu dieser wirklich, wirklich, also wenn für einen Fußballer das Wort schillernd passt, dann ist es ja wohl für Ronaldinho. Was würdest du also zu dieser schillernden Gestalt gerne als allererstes sagen wollen?
Ich möchte als erstes mal Danke sagen, dass er diese Sportart gewählt hat und keine andere, weil dadurch haben sich unsere Wege relativ früh gekreuzt und ich war in einem sehr begeisterungsfähigen Alter, wie dieser junge Mann aus Brasilien nach Europa gekommen ist. Und er hat mich schon sehr begeistert mit seiner Spielweise. Das mal in erster Linie mal danke, lieber Ronaldinho. Und das Zweite, was ich ihm sagen möchte, ist nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Denn unser Protagonist der heutigen Episode hat nämlich am vergangenen Wochenende seinen 45. Geburtstag gefeiert. Also er ist tatsächlich. Er schaut mitunter älter aus, als er ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen dem Lebensstil geschuldet, obwohl er viel Sport betrieben hat.
Und er
Aber
schaut jetzt besser aus wie vor ein paar Jahren,
er
das
schaut
muss
jetzt
es einfach
sogar
ja sagen.
besser aus als vor ein paar Jahren, das stimmt. Aber auf jeden Fall der Geburtstag gefeiert und ich war zu Gast, ich war zwar leider nicht eingeladen, aber ich war zumindest zu Gast auf seinem Instagram-Account ganz kurz.
Ja.
Habe mir extra in der Arbeitszeit ganz kurz einmal dorthin geschlichen. Und was man gesehen hat, war einen lächelnden Ronaldo de Assis Moreira, weil so heißt ja der junge Mann eigentlich im bürgerlichen Namen, wie er in Badehose und Flipflops bei einer Grillparty irgendwo im Hinterhof steht und quasi das Leben genießt. Er lacht sehr viel und es hat sehr, sehr wenig Glamour-Faktor. Also er hat vielleicht noch irgendeinen zweiten Teil seiner Geburtstagsfeier gehabt, die irgendwie sehr glamourös war, aber
Ja.
das hat ein bisschen mehr den Vibe gehabt, Kroatien-Urlaub unter Pinien, ich glaube Pinien sind das, oder? Und wo du sagst, einer hat einen Kroller mit und du hast was an und das hängt irgendwas. Sie haben so einen Griller aufgebaut, beziehungsweise es ist eine Grillfläche. Dort hängt dann auch irgendein Viech. Also es ist ja, jetzt definitiv...
Ich glaube, es war Lamm und ein Ananas, glaube ich. Ja.
Okay. Es war auf jeden Fall größer als ein Händel, aber kleiner als eine Kuh. Also vielleicht war es ein Lamm. Und erst, man sieht ihn da, wie er da sitzt. Er schaut gesund aus. Wie gesagt, das war nicht immer in den letzten Jahren der Fall. Und ich habe mir gedacht, schau, lieber Ronaldinho, ich hoffe, du hast eine echt gute Feier gehabt, weil üblicherweise fürs Feiern war ja immer schon sehr, sehr gut zu haben. Und ja. Es hat mir ein bisschen an die, also man kennt ja diese Erzählung der brasilianischen Fußballlegenden, aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen, den Fußball die ganze Zeit am Fuß, weil er halt quasi sonst nicht viel was zu machen war und dadurch sie halt alle technischen Fertigkeiten beigebracht und dann zum großen Star waren. Und es war bei Ronaldinho ja nicht anders, der ist ja in Porto Alegre aufgewachsen. Und ich finde halt, das Lustige ist, diese Geburtstagsfeierbilder, die er da auf Instagram geteilt hat, die vermitteln für mich ein sehr, sehr authentisches Bild von diesem Menschen, wie er dort chillt und sie denkt, okay, ich trinke jetzt mein Bierchen mit meinen Freund und Freundinnen und dann ist sie nebenbei mein Lammstück, das ich da gerade am Kruller habe.
Ja, das war richtig cool. Ich bin ja ganz großer Fan von seinem Instagram-Account ganz generell, weil es einfach, glaube ich, in Zeiten, wo jeder zweite Mensch irgendeinen Gutscheincode antreten will oder sonst irgendwie influencen will, kann man da einfach rein auf Genuss umschalten. Man sieht einen Ronaldinho in den lustigsten Lebenslagen, mal beim Geburtstagsfeiern, mal macht er irgendwann einen kleinen Trick oder ist als DJ unterwegs. Und vor allem, was natürlich auch richtig cool ist, ist, es gibt halt immer wieder Highlights aus seiner Fußballkarriere zum Anschauen, kurze Videos und so weiter. Das ist so viel gut Social Media. Ja,
und
das
davon
ist
ja meistens
ein Widerspruch.
Ja, ja.
Und stimmt. Von diesen Highlights, da hast du recht, da gibt's richtig viel. Und mir freut es dann auch, wenn ich dann ein Video sehe, aus, keine Ahnung, die coolsten Aktionen aus Milan. Und wenn darunter steht, bei den Menschen, die es liken, David Beckham. Da denke ich mir dann, schauen, der Bex hängt auch gerade auf Instagram ab, schaut sich Ronaldinho-Videos an, genauso wie, und klickt dann drauf und sagt, geiler Typ, ja.
Der Beck sitzt genauso jetzt irgendwo am Klo daheim und druckt auf Instagram herum und denkt sich, hey, schau, der Ronaldinho hat ein lustiges Video gepostet.
Da kann ich relaten, ja, was soll ich sagen?
Ja.
Und dann ist ja, kommen wir jetzt wieder zurück, also Ronaldinho, Geburtstag, richtig cool. Und jetzt müssen wir ja mal ein bisschen erzählen, was am Anfang dieser 45-jährigen Lebenslaufbahn schon so alles passiert ist.
Ja, und wie ich gesagt habe, also es ist per se jetzt keine einzigartige Geschichte, weil es halt mit Pelé, selbst Ronaldo, R9, ja einige gegeben haben, die aus dann ähnlichen Weg beschritten haben. Und es war eben auch bei ihm so, wie ich schon kurz gesagt habe. Und das Wesentliche ist aber bei ihm auch, dass er nicht der Einzige war, auf dessen Schultern die ganze quasi die Hoffnungen der Familie gelegen sind. Weil selbst auch sein älterer Bruder Roberto, der unter dem Künstlernamen Assis seine Karriere bestritten hat, also quasi wie wenn du auf Stegisch hasen würdest, ja. als Profi, der war 10 Jahre älter oder knapp 10 Jahre älter und hat mit 18 Jahren seinen ersten Profivertrag bei Grêmio Porto Alegre gekriegt und hat dadurch ganz wesentlich dazu beitragen, die Familie mal aus der Armut rauszuholen, die klassische Geschichte, Familie bekommt ein Haus in einer besseren Gegend, so wie es beim Maradona auch war und bei vielen anderen südamerikanischen Spielern und der kleine Ronaldinho, der kleine Ronald ist quasi, der Ronaldo ist halt mitgewachsen mit seinem größeren Bruder und hat quasi dessen Karriere mitverfolgt. Und bis dorthin eigentlich eine wunderbare Geschichte und wo halt dann ein erster Schicksalsschlag, ein großer Schicksalsschlag für die Familie mal auf über sie hereinbricht, ist halt, dass dann der Vater auf sehr, sehr tragische Art und Weise verstirbt und dann halt plötzlich die Familie ohne Vater dasteht. Und es war dann ganz wesentlich, die Jungs müssen die Verantwortung übernehmen oder haben die Verantwortung übernommen. Und ja, der Roberto, der hat durchaus eine Karriere hingelegt. Also der war.
Vielleicht ganz kurz noch zu der Vatergeschichte, weil ich mir das im Vorfeld schon überlegt habe. Es war ja dann so, dass er, glaube ich, im Pool ertrunken ist, in der ersten Villa, die sie dann durch das, dass halt der Roberto dann schon Fußballprofi war und schon gut verdient hat.
Aufgrund eines Herzinfarkts ist er reingefallen in den Pool.
Ja, und dann nämlich wirklich ertrunken. Und dann muss man schon sagen, das ist natürlich was die halt irgendwie auch nochmal extra irgendwie erschüttert, oder? Dass eine Sache, die halt auch da ist, weil du halt reich bist, weil wenn du keinen Pool hast, kannst du in keinen Pool reinfallen, ne? Dann auch noch irgendwie so Mitschuld tragt daran, dass dann sowas Arges passiert. Das liest man ja ab und zu, dass Angehörige von reichen Menschen in Luxusautos verunglücken und so weiter, die sie sonst gar nicht hätten. Ich glaube, das ist psychisch sicher auch gar nicht so ohne, oder? Wenn man sowas durchmachen muss.
Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, einen psychischen, ob das jetzt da in einer gut beduchten Auto war oder in einer Schrottlaube. Ich glaube, es ist oftmals gleich tragisch, aber natürlich ist einfach der Umstand ein sehr, sehr tragischer, ja. wie das Ganze abgelaufen ist. Aber es ist halt für Kinder immer schwer, halt die Eltern zu verlieren, und die Jungs haben halt das einfach in der Phase, wo es eigentlich gerade bergauf gegangen ist, natürlich als großen Schicksalsschlag hinnehmen müssen. Und Bruder Roberto hat ja das dann eigentlich, das hat sich auf den ersten Blick ja ganz gut angefühlt. Er ist dann relativ früh in die Schweiz gewechselt, hat dann in Sion gespielt, war auch hat bei Sporting in Lissabon angeheuert. Das ist also durchaus bekanntere Namen dessen Karriere hat es auch nach Japan geführt, in nach Frankreich und so weiter. Aber er hat immer mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und das war dann irgendwann, er hat schon während seiner aktuellen Zeit dann begonnen, den jüngeren Bruder Ronaldinho als Manager zu betreuen, und die Karriere war dann relativ früh vorbei. Also ich glaube, der Roberto alleine hätte nicht geschafft, die Familie quasi dauerhaft abzusichern. Das ist in diese Fußstapfen ist dann wirklich der Ronaldinho getreten und hat natürlich eine ganz andere Karriere hingelegt.
Ja, genau. Losgegangen ist wie beim großen Bruder, eben auch bei Gremio, hat dort seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Auch so einer, ich liebe ja so Trivia Facts und so, und lese mir das immer extra gern durch. Und einer davon war, dass er in einer Nachwuchsmannschaft in einem Spiel, das 23-0 ausgegangen ist, 23 Tore geschossen hat. Und das kann ich mir so richtig gut vorstellen. Also es gibt ja auch so einen Nike-Werbespot, wo man ein bisschen sieht, wo der junge Ronaldinho, damals glaube ich noch eher vom Futsalfeld, halt alle möglichen Tricks macht und die Leute wahnsinnig spült. Und wenn denen dann so der Ehrgeiz packt und es geht um was und plötzlich schießt der 23 Buden immer mit diesem breiten Grinsen drauf. Also allein die Vorstellung reicht, um da ein schönes Bild in meinem Kopf zu zeichnen. Und es geht halt dann richtig gut dahin. Also
er war ja, ich meine, es ist ja zur Einordnung, er ist 1980 geboren. Das heißt, erster Profivertrag mit 18. Und ich glaube, der Confed Cup war ja dann für ihn ein großes Sprungbrett.
Genau, 99 dann in Mexiko. Dann auch schon Spieler des Turniers gewesen. Das war irgendwie klar, okay, jetzt ist es nur mehr Frage der Zeit, bis ein europäischer Topverein anklopft und sagt, den Ronaldinho, den probieren wir jetzt mal in Europa aus. Ja, weil das ist ja immer so ein Thema, muss man ja auch so ganz klar sagen, man kann in Brasilien gut sein, das heißt noch lange nicht, dass man gut im europäischen Fußball Fuß fassen tut. Ja.
Ich glaube, was du halt mittlerweile hast, ist dieser Trend, dass diese brasilianischen Top-Talente halt aber nicht mehr so wie es bei ihm zum Beispiel war, mit 21 erst nach Europa kommen.
Ja,
also mittlerweile hast du die ärgste Geschichte ist ja wirklich da mit dem Endrick, der ja zu Real gewechselt ist. Ich glaube, der, weiß ich nicht, was hat er, 7 Minuten Profispielzeit gehabt oder irgend sowas, und hat aber schon einen Wechsel um 40, 50 Millionen. Also bitte nagelt uns jetzt, langt es mir jetzt nicht auf die Zahlen fest, weil wir werden wahrscheinlich beide Zahlen nicht stimmen. Aber es war absurd viel Geld dafür, dass dieser junge Mann, glaube ich, mit 15 oder 16 gerade einmal ein paar Minuten Profispielzeit in seinen Beinen gehabt hat. Aber da ist verglichen damit war Ronaldinho ja schon, ähnlich wie es ja damals mit Maradona war, doch viel früher, natürlich nochmal 20 Jahre früher, war ja auch bei ihm so, der ist ja nicht mit 18 nach Europa gekommen, sondern ja auch, wenn man so will, als gestandener Fußballspieler, also Maradona ist halt von Boca gekommen und Ronaldinho halt von Gremio, aber die haben quasi schon einmal den erwachsenen Fußball kennengelernt in seiner Härte, und dann ist er halt in die schöne, glitzernde Welt von Paris halt gesiedelt.
Und das war ja dann schon wirklich eine recht gute Zeit. Also hat dann mit wirklich großen, namhaften Spielern schon zusammengespielt. Anelka, JJ Okocha, also das waren ja alles gestandene Spieler, PSG, das zwar nicht so ruhmreich und so erfolgreich war, wie man es vielleicht aus der Neuzeit jetzt erkennt, aber trotzdem 77 Pflichtspiele, glaube ich, 25 Tore. Es war einfach aufgelegt, dass es da nochmal einen richtig guten nächsten Step geben wird. Das Einzige, was halt immer wieder so ein bisschen mehr jetzt in den Vordergrund getreten ist, ist, dass der Ronaldinho nicht nur am Feld eine große Garde hat, sondern dass der überall eine große Garde hat, auch wenn der Fußball gerade nicht
das Thema war. Das stimmt, und das ist sicher was, was wir auch als kleines Zwischenfazit schon mal an dieser Stelle sagen können. Es gibt wirklich zwei absolute Konstanten in seiner Karriere als Fußballer. Die eine ist, dass er echt extrem viel gefeiert hat und Feiern oftmals deutlich wichtiger war, insbesondere als Trainieren. Das geht ja so weit, dass er nach seiner Rückkehr nach Brasilien, wie er bei Flamengo angeheuert hat, in seinem Vertrag drinnen die Klausel gehabt hat, dass er 2 Tage die Woche frei hat, um zu feiern. Aber die zweite Konstante in der Ronaldinho'schen Karriere ist, dass er tatsächlich eigentlich immer am Feld voll überzeugt hat. Wir kommen eher darauf zu sprechen, über diese Ära, die er wirklich geprägt hat. Aber selbst, wie er dann nach Italien weiter ist oder dann in seiner späteren Station, als Fußballer hat er immer überzeugt. So ehrlich muss man sein, er hat das Spiel an sich gerissen. Er wollte nicht nur die Leute unterhalten, sondern er war jemand, der auch in den großen Spielen immer aufgeblüht ist. Ja. Ich habe vor kurzem mit einem Kollegen von mir drüber gesprochen, der war in Glasgow und hat sich Celtic gegen Bayern angeschaut. Ja. Und er hat gesagt, es gibt einfach Fußballspieler, die sind für diese Bühne gemacht. Also das wird vielleicht jeder Fußballspieler von sich behaupten, aber nicht alle sind es oder die wenigsten sind es, wo du wirklich sagst, die leben dafür, vor 50, 60.000 Leuten den Ball kriegen, die legen jegliche Form von Nervosität ab, weil sie einfach das machen, was sie immer schon am allerliebsten gemacht haben. Und das war, finde ich, bei Ronaldinho genauso immer. Also du hast, der hat nicht so wie es vielleicht andere, ich werfe ja dem Cristiano, ihm wird es relativ egal sein, ob ich ihm was vorwirf, aber ich werfe ja dem Cristiano vor, dass er oftmals, und jetzt vielleicht kriege ich auch Hate dafür aus unserer Community, oftmals in entscheidenden Partien nicht die entscheidende Rolle gespielt hat. Mhm. Und ich finde, Ronaldinho ist jemand, der immer, wenn es hart auf hart gegangen ist, den Ball an sich gerissen hat, um Dinge zu machen.
Ja, da habe ich gleich, das passt jetzt super, weil da habe ich jetzt dann gleich gefragt, ja, der wirklich große Durchbruch von Ronaldinho ist ja rund um die WM 2002 passiert. Es gab viele magische Angriffsreihen im Fußball und eine davon war eben dort im Einsatz, die drei R's, Ronaldo, Rivaldo und Ronaldinho. Jetzt meine erste Frage ist, ich sehe es wirklich vielleicht, also die drei Spieler am Höhepunkt ihrer Zeit, ist das die beste Angriffsreihe, die es gibt?
Boah, gute Frage. Ich meine, da muss ich insofern. Natürlich, ja. Nein, erstens mal ist es schwierig und natürlich habe ich da keinen Anspruch auf ein vollständiges Bild, was den Fußball betrifft. Ich habe schon ganz oft gesagt, und das kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Fußballwahrnehmung beginnt, meine Fußballzeitrechnung beginnt Mitte der 90er Jahre. Ich glaube, davor waren sicher angeblich sehr gute Fußballer, keine Ahnung, ich habe sie alle nicht erlebt. Aber natürlich, von dem, was ich miterlebt habe, war das natürlich schon ganz vorne. Dann hat es natürlich auch die Reihe, haben wir gar nicht so lange her drüber gesprochen, Neymar, Suarez, Messi, die sich ja ganz vorne andocken in den letzten 30 Jahren oder lass es vielleicht auch Bale, Benzema, Ronaldo sein. Aber vom Vibe her und vom Flair und vom wie smooth sie unterwegs waren und die besten Frisuren haben sie gehabt, vor allem 2002. Da war natürlich Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho schon das Tüpfelchen auf den I und ich habe schon immer seit 1994 immer einen Sweet Spot gehabt für die Brasilianer. Das hat sich in den letzten 15 Jahren ein bisschen gelegt, aber als Kind und als junger Jugendlicher habe ich die Brasilianer immer so cool gefunden und die drei waren schon, peak genial und peak Spielfreude, sagen wir mal so.
Einer der Gründe, warum ich das aufwerfe, ist, ich habe mir so gedacht, grundsätzlich, wenn man an so Dreierreihen denkt, gibt es halt in der Geschichte gibt es etliche Bekannte, aber es ist halt meistens so ganz klar, da gibt es einen, der über den anderen zwei stand. Ja, bei mit deiner angesprochenen, mit Neymar, Suarez und Messi wird man halt trotzdem immer als erstes den Messi in den Vordergrund schieben. Und das 2002er Turnier, das ja grundsätzlich auch für einen Ronaldinho dazu geführt hat, dass er so richtig so den letztlich ganz großen Durchbruch geschafft hat, war ja eigentlich das Turnier vom Ronaldo. Der da das
absolut
auch Tore geschossen und lass mich kurz auch Tore geschossen und Torschützenkönig und was ist denn das? Und nichtsdestotrotz hast du da aber auch Partien dabei, wie gegen England im Viertelfinale, wo der Ronaldinho mit seinem entscheidenden Freistoß dafür gesorgt hat, dass die Brasilianer und letztlich auch der Ronaldo überhaupt erst zu weit kommen haben können. Und das ist für mich so eine ganz spezielle Qualität, dass es in so einer Dreierreihe einen gibt, der eigentlich der vermeintlich Beste ist und dann daneben aber einen gibt, oder mit dem Ronaldo auch zwar, die trotzdem Elfmeter schießen dürfen, die trotzdem Freistöße schießen dürfen, das in entscheidenden Situationen machen und auch treffen und auch dazu führen, dass die Mannschaft weiterkommt. Das ist schon nochmal irgendwie ganz was Besonderes, oder?
Ja, voll. Und ich glaube, Ronaldinho ist jemand, den hat jeder gerne in der eigenen Mannschaft, wo ich mir oftmals bei CR7 nicht sicher bin, um jetzt zum Beispiel diesen Vergleich zu machen, weil die sind für mich mitunter schon an unterschiedlichen Enden ein und derselben Skala. Wenn du sagst, okay, CR7, hast oft immer das Gefühl, da geht es darum, dass er Erfolg hat und ob andere irgendwas leisten, ist, ja, die müssen ihm zuarbeiten und so weiter. Das ist zumindest mein Eindruck.
Ja.
Und bei Ronaldinho habe ich oft immer so das Gefühl, der hat überhaupt kein Problem damit gehabt, weil er einfach so eine Freude an dem gehabt hat, was er da gemacht hat, dass er vielleicht, keine Ahnung, dass er sich gar nicht auf die Diskussion eingelassen hat, bin ich der absolute Star, ja oder nein. Also der hat bei in Brasilien war einfach Ronaldo da und ich glaube, gerade wenn man sich in diese ehemalige Fußballer-Bubble reinbegibt, wo die drüber reden, über die großen Spieler von früher, es landet immer R9 ganz vorne, vor vielen, vielen anderen auch noch. Und dann war er bei Barca, da war er wahrscheinlich zwischendurch auf jeden Fall der allergrößte. Ich habe mir das Gefühl, es ist ihm nicht drum gegangen. Er ist drum gegangen, so blöd es klingt, natürlich zu gewinnen, aber einfach auch kicken zu wollen. Ja. Das habe ich schon cool gefunden.
Ja, auf alle Fälle. Ja, also wir haben das Turnier 2002 und dann ist es auf Vereinsebene zum nächsten großen Schritt gekommen. Ronaldinho wechselt von PSG zum deutlich nochmal größeren Verein, FC Barcelona. Das war aber Barcelona, das zwar im Namen größer war, aber die spielerischen Akteure waren das bei weitem nicht. Die Konkurrenz aus Madrid war zu dem Zeitpunkt ja diese sagenumwogene Mannschaft namens Galacticos, die dann trotz ein paar Anlaufschwierigkeiten letztlich sehr viel gewonnen hat. Wie war das aus deiner? Da waren das 2003, da kannst du dich schon richtig gut erinnern, oder? Ronaldinho ja, wechselt zu Barca.
Da war ich 17, da habe ich eher Probleme gehabt, damit dass ich mich immer an alles erinnern kann und so weiter. aber was halt schon war, das war, also wie du sagst, die Zeit der Galacticos in Madrid und das war eine Zeit, wo Barca gekämpft hat, wo plötzlich dann Valencia eine große Rolle gespielt hat, die im Champions League-Finale waren gegen die Bayern, die eine Meisterschaft gewonnen haben. Und wenn man sich das anschaut, in den 3 Jahren, bevor Ronaldinho zu Barca wechselt, waren die Liga-Platzierungen 6, 4 und 4. Mhm. Also in der Saison, bevor er gekommen ist, waren sie auf Platz 6. Und das hat nichts mit dem Barca zu tun, mit dem Selbstverständnis, aber auch mit dem, wie man Barca wahrnimmt. Und wenn man sich Interviews anhört von damaligen Weggefährten, ob das jetzt der Carles Puyol war, der damals schon in der Mannschaft drinnen war, ein Xavi, der damals schon in der Mannschaft war, ein Iniesta, der gerade hochgekommen ist mit 20 Jahren. Ich glaube, der hat im gleichen Sommer hat er den Wechsel endgültig geschafft zur ersten Mannschaft, wie halt Ronaldinho angehört hat. Die alle sagen quasi unisono, es war schon Ronaldinho derjenige, der der Mannschaft wieder das Selbstverständnis eingehaucht hat, zu sagen, hey, wir sind Barca, wir sind nicht irgendwer da hinten nachläuft oder was auch immer, wir sind Barca. Und der hat es natürlich krochen lassen dort in Katalonien, das kannst du nicht besser beschreiben, als dass er da Ära geprägt hat.
Ja, Was bedeutet das Ära geprägt? Es gibt ein paar so ganz große Highlights, die mir so in Erinnerung geblieben sind. Also wenn ich jetzt ein bisschen weg vom Skript gehe, was mir so wirklich tatsächlich einfällt. Das eine ist, wir haben die Szene im Auswärtsspiel von Barca gegen Madrid, in Madrid. Ronaldinho schießt in der ersten Halbzeit 3 Tore. Und dann statt dass er vom Ligakonkurrenten hemmungslos auspfiffen wird, stehen die Leute auf und er kriegt Standing Ovations. Ich kann mich an kein zweites Mal erinnern, wo das bis jetzt passiert ist. Also mir gibt jetzt wieder der große Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Wenn ihr Szenen kennt, wo die gegnerische Mannschaft die Leistung von einzelnen Personen des Gegners so dermaßen kotiert haben, wie das Madrid, die ja doch extrem verfeinert sind mit Barca, gemacht haben, lasst es uns wissen, schreibt es in der Redaktion an spielfrau.at, das würde mich wirklich interessieren, weil ich hab das nicht nur ein zweites oder drittes Mal jetzt auf YouTube gesehen, sondern ich habe das vor Ewigkeiten einmal irgendwann wieder angeschaut und ich habe das Spiel tatsächlich live gesehen. Mhm. Und das war einfach so arg, das hat man sich irgendwie nicht vorstellen können. Der Typ war so gut, so außerirdisch, wie er oft auch genannt worden ist. Ja. Du hast einfach nur, du hast von dieser Leistung hast den Hut ziehen müssen. Mhm. Und das sowas kommt nicht oft vor. Ne?
Nein, absolut. Und also das war eine der besten individuellen Leistungen, die wahrscheinlich der Fußball in den letzten 30, 40 Jahren zu bieten gehabt hat. Es waren zwar nur 2 Tore, da muss ich schnell reingrätschen, die er erzielt hat in der Partie, aber es war einfach die Art und Weise, dass du sagst, du verzückst das Publikum im Bernabeu, das ist schon als Auswärtsmannschaft, das war schon eine ganz, ganz großartige Leistung. Und das war zu dem Zeitpunkt, bevor er gekommen ist, das war dieses Barca aus dieser Louis van Gaal-Zeit. Also Louis van Gaal hat ja 2 relativ nah hintereinander 2 Amtszeiten gehabt, die von wenig Erfolg, von wenig Flair irgendwie geprägt waren. Und dann heiert er im Rijker dann, das heißt, sie bleiben ihrem niederländischen Stil treu. Und so wie du sagst, dann hast du halt diese Protagonisten, die halt dann sie den Ball nehmen. Und das haben wir wieder bei dem, was ich vorher gemeint habe, die Bühne ist dann kann für ihn nicht groß genug sein. Und wenn die Bühne ist, das Bernabeu als Barca-Spieler auswärts, das ist genau die richtige Größe für ihn. Das war halt. Und vor allem, da sind wir eh schon 2005, also da haben sie ja schon die erste Meisterschaft eingefahren gehabt und solche Sachen. Und 2005 war halt endgültig Barca wieder dort, wo sie hin wollten. Also das war ja, das vor der Saison hat ein gewisser Mittler, sag ja auch dem einen oder anderen noch was, Samuel Eto'o bei Barca angeheuert. Und das war natürlich eine wahnsinnige Kombination mit Ludovic Julie, dem Franzosen da drinnen. Und das waren schon, Ronaldinho hat damals einfach, das war noch vor Cristiano, das war noch vor Messi, der hat da wirklich mal für kurze Zeit war er die Nummer schlechthin.
Ja, 2004 und 2005 ist ja auch Weltfußballer geworden, also
ja.
Und ist ich glaub, entsprechend was gewürdigt worden.
Ja, und ich glaube, was auch so ein bisschen seine Rolle unterstreicht nochmal, ist dieses, habe ich auch gar nicht gewusst, dass er es war, der mit diesem legendären Nike-Werbespot, wo er am Rasen sitzt, was ist denn das? Ist Olympiastadion in Barcelona? Weiß ich nicht, das Camp Nou ist auf jeden Fall nicht. Aber das soll diese Trainingsszene von Barca nachstellen, wo er quasi diese Schuhlieferung bekommt, wo er dann zum Dribbeln anfängt und wo er dann mehrmal hintereinander erwiesenermaßen natürlich in der Post-Production dementsprechend macht. Die Lottenschüsse, ein Ball nach anderen, die Lotten knallt. Das erste Video auf YouTube, das mehr als 1 Million Mal angeklickt worden ist.
Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir das Video in der Schule oft hin und her geschickt haben.
Analysieren haben müssen. Ist das nicht echt? Weil Thomas war mir noch so naiv, haben geglaubt, die Dinge, die wir sehen, sind vielleicht wirklich echt. War ja noch nicht so, dass quasi jedes zweite Video, das irgendwo siehst, irgendein Deepfake oder was auch immer ist. Mittlerweile glaubt man die Sachen mitunter ja eh nicht mehr. Aber damals war das einfach, er war Popfigur, er war der geniale Kicker, er war jung, der Typ war damals 25. Also das ist ja.
Er war der erste, weil du den Nike-Werbespot angesprochen hast, der war der erste Kicker mit Signature-Schuh.
Ja.
In Tempo Ronaldinho oder wieder
gesagt. Nein, und das, also einfach, er hat diese Ronaldinho-Ära, die war echt nicht so lang. Das waren diese 2, 3, 4 Jahre, weil vielleicht wir dann so um 2005 herum hat er vielleicht sogar schon gepiekt gehabt mit 25, jetzt in der Retrospektive. Und auch so eine schöne Geschichte für mich ist halt auch, und ein ganz wichtiger Tag für den Weltfußball ist ja auch der 1. Mai 2005, weil das ist der Tag, an dem Lionel Messi sein erstes Profitor erzielt hat. Ich glaube, jeder kennt dieses Video, wo Messi quasi ich weiß nicht, ob es von der 16er Linie das nicht, aber im 16er drin den Tormann so überlupft und so weiter. Der junge Messi mit der Nummer 30 am Rücken. Aber wer hat natürlich den Assist geliefert? Und da ist er wieder mal so. Er ist natürlich in den Geschichtsbüchern des Fußballs immer präsent, der Ronaldinho. Und für mich absolut eines der legendärsten Bilder, wie dieser junge Messi hinten am Rücken oben ist vom Ronaldinho und sein erstes Tor bejubelt, dem noch sehr, 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 sehr viele folgen sollten in weiterer Folge.
Genau. Einer, der das dann weiter geformt hat bei Barca, war ja der Guardiola. Der war gleichzeitig der mit den Eskapaden vom Ronaldinho gleich einmal absolut gar nichts angefangen hat. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, es war halt auch, der war immer gut drauf, der war am Platz gut drauf, aber der war im Nachtleben gut drauf. Und das geht natürlich bei so einem Disziplin-Freak wie Pep Guardiola überhaupt nicht. Das heißt, es hat wirklich nicht lang gedauert und der Ronaldinho musste bei Barca zusammenpacken und ist beim AC Milan aufgeschlagen. Wie hast du die Italien-Zeit wahrgenommen?
Nein, vielleicht noch ein Punkt vorher noch, wieder so. Das kommt mir nämlich wie bekannt vor, auch aus unseren Diego Maradona-Episoden. Wenn du viel feierst, ist für den besten Fall, kannst du danach auch kicken. Und was man halt sieht, ist, je älter du wirst, desto schwieriger geht es, diese beiden Hobbys miteinander zu verbinden. Also das war bei Maradona dann so, Mitte, Ende seiner 20er, dass es immer wieder mit Verletzungen zu tun gehabt. Ich meine, Maradona hat immer wieder mit Verletzungen zu tun gehabt, aber bei Ronaldinho war es eben auch so, dass sie gerade in dieser letzten Saison bei Barca 2007, 2008, er war immer häufiger verletzt, hat insgesamt nur 17 Spiele in der Liga absolviert. Es gibt Erzählungen, wo Teamkollegen ihn geschützt haben, weil er wieder mal betrunken beim Training auftaucht ist. Also was du sagst, okay, das hat nichts mehr mit, nicht nur was mit Spaß zu tun, sondern das ist schon wirklich ein problematisches Verhalten, das an den Tag gelegt hat. Und Guardiola ist halt jemand, der da halt dann, ich meine, ich glaube, es war nicht seine Entscheidung, weil das hat sich zu dem Zeitpunkt schon angebahnt gehabt, aber er hat es halt dann einfach dementsprechend endgültig exekutiert und gesagt, schau her, für die gibt's halt kein Platz mehr. Du hast uns zwar zum Champions-League-Titel 2006 geschossen halt einen wichtigen Beitrag geliefert und der hat wahnsinnige Statistiken. Er hat 97 Tore für Barca in 207 Spielen erzielt. Also das ist schon eine richtig, richtig gute Statistik. Ja. Aber er hat trotzdem weiterziehen müssen. Und das ist ja das Absurde. Da war er gerade mal 28 Jahre alt. Also wo du oftmals sagst, okay, wie viele Fußballer pieken sie jetzt erst so richtig oder was auch immer. Hat man trotzdem das Gefühl gehabt, dass er in die zweite Reihe rückt, der absoluten Weltstars. Und heuert dann halt bei Milan an, wo dann halt unter anderem, ich meine, es ist viel Portugiesisch gesprochen worden oder brasilianisches Portugiesisch gesprochen worden, weil Kaká war dort, Pato war dort, Dida, Emerson, Thiago Silva und so weiter. Das heißt, der hat schon ein gewisses Nest an Brasilianern gefunden. Und er hat auch bei Milan zu überzeugen gewusst. Absolut. Aber was halt der Unterschied zu seiner Barcelona-Ära war, waren die Titel, weil die sind im Grunde komplett ausgeblieben.
Ja, also egal ob in Liga oder im internationalen Bewerb, da ging sie ja dann nichts mehr aus. Und in der letzten Saison, wo er noch bei Milan gespielt hat, 2010, 2011, wo Milan Meister waren, das war der Ronaldinho aber nur bis zum Winter da.
Ja, genau.
Das heißt, wenn man sich das so überlegt, der kommt mit 28 nach Italien. Also da kommen ja mehrere Sachen zusammen. Du hast jetzt schon gesagt, einerseits ist das eigentlich ein Alter, wo Fußballer gern picken. Andererseits würde ich jetzt mal sagen, kaum eine Liga ist besser geeignet für ein bisschen älter sein als die italienische, die grundsätzlich ein bisschen langsamer ist, sehr viel taktischer ist, sehr viel mehr Möglichkeiten bietet, weniger körperlich oft da ist. Und dann bist du da in einer Mannschaft mit etlichen Landeskollegen, wo die Integration grundsätzlich locker sein muss, Ronaldinho selber ja sehr locker ist, aber es ist ja einfach nicht mehr ausgegangen, da wirklich so beim ganz, ganz großen Leistungsniveau anzuknüpfen.
Also ich finde in der Retrospektive, was ihm gefällt hat, waren ganz wesentlich die Titel, weil individuell, er hat weiterhin Spiele entschieden, er hat geile Sachen gemacht Und wie gesagt, im Alter von 28 und was ich vorher gemeint habe, ist nicht, dass die Spieler mit 28 peaken, aber viele beginnen erst zu peaken mit 28 und ich glaube, ja, 30 ist oftmals das von der Körperlichkeit her das neue 20 für viele gefühlt und was jetzt sicher auch nicht dazu beitragen hat, dass die Milan-Zeit als der Riesenerfolg halt im Nachhinein wahrgenommen wird, ist halt, weil gerade damals halt der Stadtrivale halt omnipräsent war. Also gerade die Saison 2009-10, wo Ronaldinho eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat, spielerisch absolut überzeugt hat und so weiter, hat halt der Stadtrivale das Triple geholt. Und das war halt diese, ja, das war die Mourinho-Mannschaft, wenn ich mich richtig erinnere. War die Mourinho-Mannschaft, die dann unter anderem halt auch die Champions League gegen die Bayern gewinnen und so weiter. Und das, da sind wir wieder bei dem Punkt, was brauchst du, um halt ganz vorne anzuschreiben, und das sind halt oft einmal die Titel, die halt schon auch wichtig sind. Und das ist sicher was, neben der Tatsache, dass er das Spiel nicht mehr so geprägt hat wie bei Barca, was vielleicht die Milan-Zeit ein bisschen weniger erfolgreich darstellen lässt, sage ich jetzt einmal.
Und dann muss man ja auch sagen, es ist halt dann wirklich rapide bergab gegangen, weil am Ende von der Barca, von der Milan-Zeit müsste dann 31 gewesen sein.
Genau, 2011 also zurück, oder knapp 31, ja.
31 ist zurückgegangen in die Heimat zu Flamengo. Bei der WM 2010 war er nicht einmal im Kader. Was glaubst du, was dann letztlich so ausschlaggebend war, dass es wirklich so einen brutalen Cut gegeben hat zwischen, weil es wirklich, also ich kann mich echt ganz selten daran erinnern, dass er, also ohne Verletzung, eine Karriere wirklich so mehr oder weniger verheilt auf Null ist. Im Nationalteam bist nichts mehr wert und von einem der größten italienischen Vereine wechselst in die brasilianische Liga. Da müsste sich ja auch noch ein Zwischenspiel in einem mittelständischen Verein irgendwo in Europa ausgegangen sein.
Das ist halt, also ich finde halt eine sehr, sehr europäische Sicht halt auf die Dinge. Ich meine, für viele Südamerikaner ist es natürlich schon nochmal was Besonderes, in Südamerika zu spielen, und der wird wahrscheinlich dann im Zweifelsfall am brasilianischen Großclub, am mittelständischen italienischen Club. Also ich glaube, Ronaldinho sagt, für ihn ist Flamengo sicher größer oder Gremio. Eigentlich haben wir alle darauf gewartet, dass er zu Gremio zurückkehrt. Aber dann letztendlich war es dann Flamengo. Für ihn ist wahrscheinlich Flamengo größer als, ich sage mal, Bologna oder keine Ahnung, oder Betis oder irgendwas in Spanien, keine Ahnung.
Ja,
und
das ist
ein er hat ihn dann nochmal einen Erfolg gefeiert. Er hat mit Atletico Mineiro, wo er dann auch gespielt hat, nochmal die Copa Libertadores gewonnen, ist als Spieler der Saison ausgezeichnet worden. Aber er ist natürlich insbesondere aus europäischer Sicht quasi von der Bildfläche verschwunden, weil du halt brasilianischen Fußball, südamerikanischen Fußball nicht mehr wirklich mitverfolgst bei uns. Aber was natürlich, so wie du sagst, wo du absolut recht natürlich hast, was schon unterstreicht, dass quasi ein schleichender Abgesang eingesetzt hat, war, dass er einfach auf Nationalteam-Ebene keine Rolle mehr gespielt hat. Und das ist natürlich, wo du dann schon sagst, okay, offensichtlich spielt das nicht mehr so die große Rolle. Aber er hat mehr als vielleicht manch andere, mehr als vielleicht ein Neymar, über den wir erst vor kurzem geredet haben, trotzdem noch immer die Ambition gehabt, am Fußballplatz immer noch die Leistung zu zeigen, auch wenn er körperlich nicht mehr der Aktivste war, sagen wir mal so.
Ja, und dann, abgesehen von seiner fußballerischen Karriere, gab es halt dann auch immer mehr Episoden abseits des Platzes. Wir haben da stehen so Kryptogeschäfte, das kennen wir ja aus den diversesten aussteirischen Vereinen aus den letzten Episoden, dass das nicht immer die beste Idee ist. Und es ging immer das Gerücht um, dass es ums Vermögen von Ronaldinho nicht gut bestellt ist. Und vor allem 2020 gab es dann noch auch so eine spezielle Episode, wo er nach Paraguay eigentlich einreisen wollte und das mit einem paraguayischen Pass gemacht hat, weil er offensichtlich halt auch schon mit seinem brasilianischen Pass nicht mehr in der Gegend rumreisen wollte.
Nein, der ist ihm abgenommen worden, der Reisepass.
Oder ist ihm sogar abgenommen worden, okay.
Ja.
Und es ist natürlich grundsätzlich keine gute Idee, mit gefälschten Pässen in der Gegend herumzu reisen. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, das ist jetzt Profi-Tipp, macht es das lieber nicht. Und es ist auch für Ronaldinho und seinen Bruder nicht gut ausgegangen. Ja,
ja, und es ist schon mitunter skurrile Situation. Also er hat ja deshalb keinen Pass mehr gehabt, weil er ihm abgenommen worden ist, weil mehrere Verfahren gegen ihn gelaufen sind, weil er halt zum Beispiel begonnen hat, einfach Rechnungen nicht mehr zu zahlen. Und ich glaube oft mal, also mir würd's interessieren, ob da einfach das ein gewisser Verlust des Realitätsbezugs vielleicht eine Rolle spielt, so quasi, hey, keine Ahnung, muss ich die Rechnung wirklich zahlen? Ich glaube nicht, dass ich die Rechnung wirklich zahlen muss. Auf jeden Fall ist ja damals aus welchen Gründen im Detail jetzt auch immer sein Reisepass abgenommen worden. Und dann wollte er eben mit seinem Bruder und am dritten noch Paraguay reisen für eine, ich glaube, das war so eine Art Promotion-Reise. Und dieser Dritte im Bunde, ich weiß nicht, in welchen Beziehungen er zu, vielleicht war es auch so ein Manager, keine Ahnung. Das kennen wir ja aus der Maradona-Episode, was für Rolle dein Umfeld spielt.
Ja.
Der hat die großartige Idee gehabt, ja, er besorgt einfach paraguayische Pässe. Und es ist schon eine gewisse Form von, mancher mag es Ignoranz nennen, andere mag es sagen Leichtigkeit im Leben, dass du glaubst, wenn ich in Paraguay einreise, man kennt mich nicht als Ronaldinho und hinterfragt überhaupt nicht, warum ich als Ronaldinho mit einem paraguayischen Pass durch die Gegend laufe.
Du weißt ja nicht, ob da Ronaldinho in seinem Pass drinnen gestanden ist, ich hoffe wohl nicht.
Es gibt Fotos von, ja, was hat er glaubt, dass er als Ronaldinho nicht erkannt wird, am Passherz sagt, wo er nie ein anderes Foto drin ist und dass er dann durchläuft? Nein, es gibt Fotos von diesen Pässen von ihm und von seinem Bruder und da steht einfach der Ronaldo de Assis Moreira drinnen.
Okay.
Mit einem Foto von ihm, wo er halt einfach einen paraguayischen Pass hat. Und das ist halt nach hinten losgegangen. Er ist dann ja, da gibt's ja dann diese legendäre Erzählung, dass er ja dann, wie er dann vorübergehend war, dann für 32 Tage lang im Gefängnis, hat er quasi die Gefängnismeisterschaften, glaube ich, gewonnen.
Ich habe gelesen, 5 Tore, 6 Assists als Gewinner gab es ein ganzes Schwein.
Also ich vermute, er hat selbst dort eine gute Zeit gehabt. Ja. Dann sind sie ja quasi unter Hausarrest gestellt worden in Paraguay und haben dann nach 5 Monaten nach Brasilien wieder zurück dürfen. Das klingt jetzt alles ein bisschen flapsig, wie es dazu. Das dürfte schon ein absolutes Down für ihn gewesen sein, weil er hat, wir haben heute darüber gesprochen, dass er vor kurzem 45 geworden ist. Das ist genau 5 Jahre her. Das heißt, er hat seinen 40. Geburtstag damals in Haft in Paraguay verbracht. Und es wirkt ein bisschen so, als wäre das selbst für diesen so lebenslustigen Ronaldinho vielleicht doch ein bisschen ein Schuss vor dem Bug gewesen.
Ich glaube, das macht so eine Androhung von mehreren Jahren Haft so mit dir, dass irgendwie, wenn du dann eh schon ein bisschen im Gefängnis gesessen bist und dann vor Gericht kommst und dir androht wird, dass du nur sehr viel länger in so einem Häfen sitzen könntest, dass dann schon mal zum Nachdenken anfängst. Und man hat das bei ihm dann ja bei den Auftritten auch gesehen. Der war dazwischen ja wirklich in so einer körperlich für ihn ungewöhnlichen Verfassung. Sage ich nicht, dass man im Alter nicht körperlich abbauen darf.
Er hat einfach genauso ein bisschen aufgeschwemmt und so ausgeschaut.
Und die letzten Jahre hat sich das zum Glück wieder gelegt. Man sieht ihn ja immer noch eigentlich super gut gelaunt. Mal als Selbstmusizierender, dann haben wir mitgekriegt, dass er mittlerweile ein eigenes Label hat. Dann ist er wieder beim Beach Soccer unterwegs oder bei irgendeinem Legendenturnier, schwarzt dort dann ein, schwarzt da ein und ist natürlich so, konzentriert sich halt dann auch mehr jetzt auf das, was wahrscheinlich für seinen Lebensstil auch wichtig ist, dass er halt weiterhin Werbeverträge hat, dass weiterhin die Kohle einkommt und dass er sein Jogger Bonita Lifestyle noch sehr viel länger durchziehen kann.
Voll, und es gibt ja diese schöne Anekdote, weil du die Musik angesprochen hast. Es gibt ja diese schöne Anekdote, dass er angeblich während seiner Zeit in Barcelona schon immer mit einer Gruppe aufgetreten ist als Musiker abends und immer eine Maske getragen hat, damit man ihn quasi nicht erkannt hat. Ich glaube, dann hat er meistens, keine Ahnung, hat er Percussion gespielt oder irgendwas.
Okay.
Das heißt, er weiß, das Leben zu genießen, aber offensichtlich in den letzten Jahren jetzt wieder in ein bisschen produktiveren, in einer produktiveren, gesünderen Art und Weise. Hm. Und es bleibt wirklich zu hoffen, um jetzt eine letzte Parallele zu einem anderen ganz großen, zu Maradona zu ziehen, dass er rechtzeitig die Kurve gekriegt hat, wenn es um seinen Lebenswandel geht. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, er hat uns ganz viel Freude bereitet. Und ich glaube, es wird sicher viele, viele Fußballfans weiterhin freuen, wenn man sieht, dass dieser Mensch gesund und glücklich durchs Leben geht und immer wieder mal bei gewissen Events auftritt und für gewisse Nostalgiemomente sorgt.
Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn man umgekehrt, wenn man in die Gegenwart und Zukunft blickt, es schaut halt ein bisschen so aus, als ob der Profifußball halt jetzt wirklich das Profi doppelt und dreifach unterstrichen hat. Die Lockerheit bei den Spielern, selbst bei den Brasilianern, ist einfach nicht nur im Vordergrund, sondern es ist einfach eine einzige Konzentration auf Leistung, auf medizinische Auswertungen, auf Tests. Es gibt diese Spieler nicht mehr, die und Spielerinnen, die am Vortag feiern, sondern am nächsten Tag à la Basler im Deutschen von mir aus oder halt à la Ronaldinho im Brasilianischen dann da sind und weil sie halt so begnadet sind, alles wegschießen, sondern und du wirst aussortiert, ja.
Ich glaube, wir dürfen natürlich auch nicht der in die Falle tappen und jetzt quasi dann auch Drogenkonsum gutheißen oder was auch immer oder egal ob es legale oder illegale Drogen sind. Also das ist jetzt nicht so. Also es ist schon gut, wenn die Jungs und Mädels ein ordentliches Leben führen. Nur hin und wieder hast du das Gefühl, würde es dem einen oder anderen vielleicht schon gut tun, einmal nach dem Training einmal ein kleines Bier zum Trinken.
Ja, genau. Vielleicht muss man das so, das hast du mir sehr schön korrigiert. Ich wollte auf das ja gar nicht aussieht, dass wir alles nur mehr Partymonster brauchen, die Fußball spielen, sondern mir fehlt einfach generell aktuell ein bisschen so eine Lockerheit und ich hoffe ganz stark darauf, dass die in irgendeiner Form wieder mehr Einzug hat im Profifußball.
Ja. Für alle, die noch etwas Lockerheit suchen und die sagen, okay, es gibt ihn noch, den bisschen Ronaldinho-Vibe da draußen im internationalen Fußball. Und zwar trägt er den Namen João Mendes, im vollen Namen João Mendes de Assis Moreira, ist nämlich der Sohnemann vom Ronaldinho, 2005 geboren und spielt in der U21 von Burnley. Also falls sie ein bisschen Ronaldinho-Vibes verspüren wollt. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr er spielt, glaube ich, links außen oder irgend sowas in die Richtung. Also er ist ein Offensivspieler. Wie sehr er mit dem Niveau von Papa mithalten kann, weiß ich nicht, aber zumindest er ist im Barca-Nachwuchs ausgebildet worden, ist dann jetzt eben nach Burnley gewechselt 2024. Das heißt, falls ihr ein bisschen Ronaldinho-Vibes braucht, ab nach UK. Da gibt es einen, der heißt João Mendes.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe mit dem mir tatsächlich gar nicht auseinandergesetzt. Schaut aus wie der Papa.
Du hast nicht viel versammt. Er schaut ein bisschen aus wie der Papa, aber du hast noch nicht viel versammt damit, wenn du dich mit ihm noch nicht viel auseinandergesetzt hast.
Okay, aber kann ja noch werden. Ne? Vielleicht ist ja, er so wie der Papa jemand, der als Late Bloomer gilt. Ja,
kann ja sein.
Gut, ich glaube, zum Ronaldinho haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten, oder? Stefan Falter und
irgendwas. So ist es. Nein, ich glaube, es ist vielleicht mühsam, jetzt ihn einzuordnen in eine Rangliste, wo steht er quasi unter all den großen Fußballern, weil das ist natürlich eine allseits beliebte Diskussion, aber eine Diskussion, die halt mir unterschwer ist, weil es gibt kein richtig und kein falsch. Ich glaube, wo wir uns beide schon sagen trauen, dass er relativ vorn dabei ist, ist, wenn es um das Thema Spielfreude und Jogo Bonito geht und quasi in der Rangliste Spieler, wegen denen du gern Fußball schaust, ist er schon sehr weit vorn, muss man sagen.
Das auf alle Fälle, ja. Es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, so eine Folge vorzubereiten, weil eben an jeder Ecke und Ende lacht auch Ronaldinho entgegen. Entsprechend lustig ist die Recherchearbeit. Für euch da draußen bleibt uns wieder mal unser Dank an euch und die Bitte, dass ihr euch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Ciao.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.